Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Eviden-Podcast Expanding Utilities. Wir senden von der eWorld 2025 aus Essen. Mein Name ist Christian Brehm von Übertragungsnetzbetreiber TenneT. Ich werde diesen Podcast heute für Sie moderieren. In den nächsten Minuten möchte ich gern über das Thema Energiedaten-Ökosysteme sprechen. Für dieses Gespräch habe ich mir zwei Experten eingeladen. Linda Rühlicke von Fraunhofer IEE und Steffen Hofer von TenneT. Meine beiden Experten arbeiten zusammen im Forschungsprojekt Energy Data X. Energy Data X ist das Datenökosystem für die Energiewirtschaft. Das Ziel ist die Förderung der Energiewende. Dies soll durch einen standardisierten, effizienten Datenaustausch innerhalb der Energiewirtschaft und angrenzender Sektoren erfolgen. Herzlich willkommen, Linda. Herzlich willkommen, Steffen. Mögt ihr euch unseren Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Linda Rühlicke mein Name. Ich habe Energieinformatik studiert, war dann bei der Hewlett-Packard im Projektmanagement und später im Consulting und seit 3 Jahren bei Fraunhofer im Bereich der Energieinformatik und im Bereich der Datenökosysteme.
Mein Name ist Steffen Hofer. Ich arbeite bei TenneT im Bereich Strategy und Partnership. Dort betreuen wir alle zukunftsgerichteten Forschungsprojekte und ich habe das Glück, Energy Data X als Konzertführer zu leiten.
Vielen Dank, Linda. Vielen Dank, Steffen. Linda, meine erste Frage an dich ist, was sind eigentlich Datenökosysteme?
Ja, verständliche Frage. Was wir darunter verstehen, ist, dass es ein IT-System ist, das unternehmensübergreifenden Datenaustausch unterstützen soll. Also ganz konkret soll dieser Datenaustausch dadurch effizienter werden und halt Unternehmen befähigt werden, wirklich schnell, einfach, gut zusammenzuarbeiten, um dadurch neue Use Cases auch aufbauen zu können. Die Kontrolle der Daten soll dabei aber nicht komplett abgegeben werden, weil das ist ja immer die große Angst, wenn ich jetzt einmal meine Daten weggebe, was passiert dann mit denen? Sondern die sollen bei mir als Unternehmen quasi liegen bleiben und trotzdem effizient gemeinsam genutzt werden. Diese Beibehaltung der Kontrolle nennen wir Datensouveränität und das ist ein ganz großer Punkt für uns. Der Einstiegspunkt bzw. diese technische Komponente, die als Einstiegspunkt gilt, ist der sogenannte Connector. Und der Connector ermöglicht quasi die Teilnahme am Datenökosystem und ist sowas wie eine standardisierte Schnittstelle. Und der große Vorteil davon ist dann, dass wenn ich einmal das Onboarding im Datenraum gemacht habe, quasi mich darauf verlassen kann, dass alle anderen Unternehmen, die auch in diesem Datenraum tätig sind, quasi mit der gleichen standardisierten Schnittstelle agieren und dadurch quasi jeder zukünftige Datenaustausch, den ich dann mit anderen Unternehmen machen würde, sehr, sehr, sehr viel vereinfacht ist, weil ich einfach schon die ganzen Parameter kenne.
Vielen Dank, Linda, für die kurze Darstellung. Ich habe verstanden, bei Datenökosystemen geht es also um eine effiziente Zusammenarbeit von vielen Akteuren durch die smarte Nutzung von Daten. Warum ist die von Linda beschriebene Zusammenarbeit so wichtig für die Energiewende, Steffen?
Fangen wir mal an. Wir befinden uns gerade derzeit mitten in der Energiewende. Das heißt, Abschaltung von Großkraftwerken. Es wird immer weiter übergehen in regenerative Anlagen. Aber auch die Elektrifizierung wird weiter voranschreiten. Viele Eigenheimbesitzer haben heute schon eine PV-Anlage auf dem Dach, stationäre Speicher. Wir sehen viele Elektrofahrzeuge auf der Straße. Das heißt, sie müssen auch intelligent geladen werden, damit eben keine zusätzlichen Netzengpässe entstehen. Das heißt, wir brauchen ein System, wo wir in kurzer Zeit viele Daten sicher tauschen können, also ein Realtime-Geschäft an der Stelle. Auf der anderen Seite möchte der, der die Daten hat, diese souverän tauschen, also wirklich sagen, an wen gebe ich die Daten? Auf der anderen Seite muss auch geprüft werden, hat der andere ein Recht auf die entsprechenden Daten? Viele Daten sind gesetzlich vorgeschrieben, dass sie getauscht werden müssen, anderen Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen aber auch auf der anderen Seite wieder denken, Wertschöpfungsketten übergreifen, also innerhalb des Energiesektors von der Erzeugung über Übertragung, Verteilung bis hin aber auch Belieferung der Endkunden durch einen Energiedienstleister. Aber das Ganze muss auch sektorenübergreifend sein. Das heißt also, wir können nicht nur in der reinen Energiesparte zukünftig noch denken. Haben wir einen Überschuss, müssen wir gucken, ob wir das vielleicht verstromen können, H2. Dann Wärmeerzeugung erfolgt mittlerweile auch schon. Viele haben eine Wärmepumpe zu Hause darüber. Und wenn wir jetzt noch gucken, wie sieht eigentlich das Energiesystem aus, haben wir Abschaltung der Großkraftwerke, mit der die Regelleistung früher erbracht worden ist, die wird es nicht mehr geben, also müssen wir uns neue Partner suchen oder die bestehenden Kunden dazu befähigen, dass sie netzdienlich ihre Energie beziehen, aber vielleicht auch, wenn sie rückspeisen, ins Netz. Wir müssen EU-weit denken. Wir können nicht nur den nationalen Markt denken, sondern Energiewende ist auch europaweit. Das heißt, Energiemengen müssen über Ländergrenzen ausgetauscht werden. Sie dürfen zu keinen Engpässen, Störungen in anderen Netzen führen. Wenn wir ein Datenökosystem aufgebaut haben, wo an einer Stelle viele Daten getauscht werden können oder verfügbar sind, haben wir auch einen Single Point of Truth. Die Daten sind immer aktuell an der einen Stelle im Datenökosystem und nicht so wie heute, wo die Daten verschickt werden, sind sie vielleicht noch aktuell zu dem Zeitpunkt, wo sie verschickt worden sind. Aber wenn ich sie weiterverarbeiten will, sind sie vielleicht nicht mehr aktuell. Deswegen wäre es schön, an einem Punkt die Daten verfügbar haben und wenn ich sie benötige, rausziehen kann. Und wenn wir viele Daten an einem Punkt haben, wird es relativ einfach, künstliche Intelligenz einzusetzen, um aus den Daten viel mehr zu machen, sie veredeln zu können. Und wir müssen eben auch Komplexität aus den Systemen nehmen, wenn es immer kleinteiliger wird, immer mehr Daten verfügbar sind und verarbeitet werden müssen. Hat auch die BNetzA schon erkannt und hat gesagt, wir müssen Prozesse zentral denken. Sie dürfen nicht bei jedem Netzbetreiber einzeln ablaufen, sondern sie müssen zentralisiert ablaufen. Wir nennen das zentrale Prozessierung, aber immer wichtig, die Daten werden nicht zentral gespeichert.
Das klingt ganz schön herausfordernd, Steffen. Ich fasse mal zusammen. Wir haben also auf der einen Seite zunehmend mehr dezentrale, volatile Akteure und mehr Daten, die verarbeitet werden müssen. Und auf der anderen Seite einen höheren Druck, effizienter zu werden und CO2 einzusparen. Wo steht ihr denn heute nach anderthalb Jahren Forschungsprojekt, Linda?
Also wir haben im letzten Jahr quasi unseren ersten Meilenstein, unser MVP, abgeschlossen. Das war der erste technische Durchstich, wo wir quasi mit 5 Projektpartnern, die haben jeweils diesen Connector installiert und haben in einem ersten Schritt erstmal Messwertdaten ausgetauscht zwischen diesen 3 Partnern. Also dass man einfach erstmal sieht, der Datenaustausch hat funktioniert, alle Grundvoraussetzungen wurden aufgesetzt, die Basisinfrastruktur ist aufgebaut und jetzt bauen wir auf diesem ersten Schritt auf, um dann quasi in weiteren Releases mehr Funktionen und mehr Mehrwert noch mit reinzubekommen.
Vielleicht möchte ich an der Stelle noch ergänzen, mit dem Mini Viable Product haben wir demonstriert, dass wir Daten sicher und souverän austauschen können zwischen verschiedenen Marktpartnern. Was mir aber besonders wichtig ist, wir haben auch schon das BDEW-Rollenmodell hinterlegt, dass wirklich nur berechtigte Marktpartner auf entsprechende Daten zugreifen können. Also Übertragungsnetzbetreiber kriegt die Daten von Kunden und Kraftwerken, die an seinem Netz angeschlossen sind, aber eben auch systemrelevante Kraftwerke aus unterlagerten Netzen. Teilweise kriegen wir Summenwerte. Das wurde sichergestellt. Auf der anderen Seite gab es auch einen Dummy-Kunden, der keine Berechtigung hatte. Und dann hat das System sofort gesagt, stopp, hier werden keine Daten getauscht. Also wirklich, um zu zeigen, dass ein vertrauenswürdiger Zugriff auf die Daten ist und dass nicht, wenn einer im Datenökosystem drinne ist, alle Daten abziehen kann, sondern das war uns wichtig und das ist auch eine Vorgabe vom Gesetzgeber, dass wir vertrauenswürdig, sicher mit Daten umgehen im Rahmen kritischer Infrastruktur und eben auch personenbezogene Daten.
Vielen Dank, Steffen und Linda. Ich sehe, ihr habt die Basisinfrastruktur jetzt nach anderthalb Jahren aufgebaut. Die ersten Daten können ausgetauscht werden. Marktrollen sind integriert. Ihr habt euch auch schon um Datenschutz und Datensicherheit gekümmert. Was löst ihr denn damit heute schon, Linda?
Genau, also ich hatte ja den MVP beschrieben und gleichzeitig arbeiten wir ja aktuell und in den letzten Monaten auch schon verstärkt an dem Alpha-Release. Das Alpha-Release wird im März fertiggestellt und da ist das integrierte Onboarding quasi ein ganz, ganz großer Fokus. Das heißt, so wie du beschrieben hast, wir haben die Marktrollen, die Energiemarktteilnehmer sollen quasi auch gut Teil des Datenraums werden können, sollen sich einfach auch in die existierende Infrastruktur mit rein integrieren, um dann quasi noch auch auf weitere Use Cases aufzubauen. Und diese standardisierte Schnittstelle des Connectors ist da quasi dann der erste Schritt. Den hatten wir jetzt bei den Partnern aufgebaut. Wir hatten da auch nochmal ein Update, weil wir quasi auf der Tractus X Codebase aufbauen. Und die hatte in der Zwischenzeit, in der wir quasi das Projekt jetzt machen, ein Update veröffentlicht, was viele Breaking Changes hatten. Das heißt, wir hatten uns dieses Release-Update auch nochmal stärker evaluiert und auf die Auswirkungen, die sie auf die Energiewirtschaft hätten, und hätten das jetzt nachgezogen, um quasi auch immer auf dem aktuellen Softwarestand zu sein, und hätten damit jetzt quasi eine aktualisierte Version, was auch in Catena X und in der Automobilbranche genutzt wird, dass wir dementsprechend dann auch für die Energiewirtschaft als ersten Energiedatenraum mit zur Verfügung stellen.
Was mir besonders wichtig ist, wir haben erstmal einen zentralen Zugang zu Daten geschaffen. Gucken wir heute an, wir haben Direktleitung zu unseren Großkraftwerken, das wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Wir können es nicht zu jedem Haushalt eine eigene Leitung, zu jeder PV-Anlage auf dem Dach eine eigene Leitung haben. Das muss zentralisiert werden. Das haben wir mit dem MVP nachgewiesen, dass entsprechende energiewirtschaftliche Daten bereitgestellt werden können, aber auch zu den entsprechenden Zeitpunkten abgerufen werden. Und vorhin hatte ich schon gesagt gehabt, Berechtigungskonzept sehr wichtig, also dass wirklich nur die Daten von jemandem abgerufen werden können, für die er auch berechtigt ist, entsprechend dem Marktrollenmodell.
Jetzt sagt man umgangssprachlich, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, das schreit so ein bisschen danach, dass es auch eine Beta-Version geben wird. Linda, ist es richtig? Und wenn das so ist, was zeichnet denn die Beta-Version gegenüber der Alpha-Version aus?
Das ist komplett richtig. Die Alpha-Version geht, wie gesagt, bis März. Beta schließt sich dann an, aber die Alpha ist auf jeden Fall die Vorbereitung dafür. Für Beta wollen wir tatsächlich dann den Zeitpunkt haben, auch im Zuge der Usability, dass wir uns für mehr Partner öffnen können. Also dass wir stärker dann auch zu anderen Partnern gehen können, die Interesse haben und quasi einfache Konzepte haben, wie man an dem Datenraum teilnehmen kann. Aktuell sind wir quasi noch in der Finalisierung, was wirklich der Fokus für Beta wäre, weil es ganz unterschiedliche Konzepte gibt, die dann natürlich reinzählen könnten. Das eine ist, dass man sich nochmal überlegt oder auch evaluiert, wie skaliert das Gesamtsystem, wie reagiert es vielleicht auch auf unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen, oder auch, dass es sowas wie so ein Testbed gibt für jemanden, der prinzipiell Interesse hätte, aber jetzt keinen IT-Provider beauftragen möchte, einen Connector quasi für ihn jetzt aufzusetzen, dass es quasi eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit gäbe, das quasi Teil des Systems zu werden und erste Vorteile quasi erfahren zu können. Und das sind alles Ideen, die wir aktuell im Kopf hätten und die wir aber in unserem Konsortialtreffen am März dann quasi finalisieren würden und gemeinsam beschließen, in welche Richtung es dann bis zum Beta geht.
Linda, du hast das Stichwort gegeben, neue Partner in das Datenökosystem reinziehen. Ich denke, dass sich diese Akteure natürlich fragen, warum sie in ein solches System hinein investieren sollen. Und damit stellt sich immer die Frage der Mehrwerte. Steffen, welche Mehrwerte könnt ihr denn den Partnern anbieten?
Also, wir hatten es anfangs schon gesagt gehabt, wir haben einen zentralen Zugang, eine zentrale Schnittstelle, wo Daten verfügbar sind. Das heißt, wir können darüber Kosten ersparen. Ersparnisse realisieren. Aber was mir mehr am Herzen liegt, wir können energiewirtschaftliche Prozesse komplett neu denken. Heute haben wir Standardprozesse, wie Datenaustausch funktioniert, wird was übergeben von einem Unternehmen an das nächste, wird verarbeitet, geht wieder ans nächste. Denken wir mal, bei Verifox haben wir uns einen neuen Lieferanten ausgesucht. Wie lange dauert das? EU-Vorgabe ist jetzt 24 Stunden, was vorher einen Monat, vielleicht sogar bis zu 6 Wochen gedauert hat. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, Prozesse neu zu denken, auch die Vorstellung einer Bundesnetzagentur umzusetzen, dass eine zentrale Prozessierung umgesetzt werden kann. Und da sehe ich nicht nur 1, 2 Prozesse, da sehe ich sehr viele Prozesse im Rahmen der Marktkommunikation. Auf der anderen Seite, wenn wir einsetzen können, künstliche Intelligenz. Ich habe früher in der Netzführung Prognosen bearbeitet. Da haben wir einen Anbieter gehabt, wir haben Daten zur Verfügung, die wurden trainiert mit historischen Daten, aber nur mit unseren. Es wird doch viel einfacher, wenn wir viel mehr Daten haben, mit denen wir arbeiten können und vielleicht nicht nur die Prognose für die TenneT machen, für die Gesamtregelzone. Das können wir genauso gut auch fürs Land Bayern herunterbrechen oder für das Stadtwerk Bayreuth, da wo ich herkomme. In unserem Projekt haben wir 2 Use Cases. hinterlegt. Der erste Worst Case ist die Bilanzkreisbewirtschaftungsgüte. Wer sich etwas auskennt in der Energiewirtschaft, Bilanzkreisabrechnung ist ein langwieriger Prozess, dauert circa einen Monat. Dann liegen die Daten vor und die Abweichungen müssen bezahlt werden. Es wäre doch viel intelligenter, wenn wir das in einen Ist-Prozess überführen. Wir greifen die Daten direkt an den Messstellen ab, führen sie zusammen, gucken, was in der Einviertelstunde Einspeisung, Ausspeisung war. Bei einem Bilanzkreisverantwortlichen gleichen es ab mit seinem Planwert und könnten in der Viertelstunde schon eine Indikation geben, wie sein Bilanzkreis steht. Stellen wir uns nicht vor, wenn der nahezu ausgeglichen ist, wird man keine Information geben. Aber wenn es signifikante Abweichungen geben kann, ist es hilfreich für den Bilanzkreisverantwortlichen zu hören, oh, ich habe Abweichung, ich muss jetzt wirklich mal in das System gucken, woran liegt es? Und er kann eben auch vielleicht schon in der nächsten Viertelstunde reagieren, ohne dass eben über einen längeren Zeitraum größere Differenzen auflaufen. Unser zweiter Use Case ist ein Flex-Use Case. Klingt immer so ganz klassisch, Flexibilitäten bereitstellen. Aber unsere Idee ist hier, dass dieses sehr automatisiert abläuft, dass man wirklich guckt, welche Flexibilitäten gibt es über mehrere Anbieter, dann entsprechende Produkte kreiert darüber, aber eben auch schaut, wenn wir Kleinstanlagen haben, Fahrzeugbatterie, die ist ja nicht dafür da, das Netz zu stabilisieren. Sie ist für einen anderen Zweck da, das Fahrzeug von A nach B zu bringen oder Personen von A nach B zu bringen. Aber im Ladeprozess könnte man gucken, ob es vielleicht verschoben wird oder wenn Energieüberschuss ist, dass sie zusätzlich Energie aufladen, dass sie etwas schneller geladen werden. Die Fahrzeuge, das heißt also wirklich mit dem Flexibilitäts-Use Case könnte man dann bei der Bilanzkreisbewirtschaftungsgüte gleich die Differenzen wieder mit ausgleichen oder die Bilanzkreisverantwortlichen können diese aufrufen. Das bringt natürlich auch für uns ÖNBs einen großen Vorteil. Wenn die Bilanzkreise stärker ausgeglichen sind, müssen wir weniger Regelleistungen zur Kompensation vorhalten. Und das kommt wieder der Allgemeinheit zugute.
Allgemeinheit, das ist ein gutes Stichwort, Steffen. Also ich habe jetzt verstanden, ihr versprecht euch durch dieses System unter anderem Mehrwerte durch schlankere, neue und vor allen Dingen aber auch schnellere Prozesse von 4 Wochen auf 1/4 Stunde. Ich glaube, das spricht für sich, das ist schon sehr, sehr deutlich. Und damit verbindet ihr dann auch Kostenersparnisse für alle Akteure, insbesondere auch wiederum für die Kunden. Im Use Case 1 fokussiert ihr euch auf energiewirtschaftliche Prozesse. Use Case 2 ist dann eher so ein Sektoren-Use Case oder Sektoren-Kopplungs-Use Case. Seht ihr denn darüber hinaus noch weitere Use Cases, Steffen?
Gucken wir einfach mal zu BNetz A rüber. Aktuell läuft ein Konsultationsverfahren zum Mabis Hub. Mabis Hub ist Bilanzkreisabrechnung. Was wir schon gerade besprochen haben, Bilanzkreistreue, jetzt ist der Monat um, die Bilanzkreise müssen abgerechnet werden, Daten kommen von vielen Netzbetreibern rein, über verschiedene Prozessschritte wird es abgerechnet, die Daten validiert und so weiter. Und jetzt sagen wir, wir begleiten einfach mal den Prozess der BNetz A vom Konsultationsverfahren, fangen an mit einem Mabis Hub Lite, den wir umsetzen wollen und so weiter wie das Konsultationsverfahren voranschreitet, würden wir das immer weiterentwickeln, diesen Prozess. Wir sehen darin im Prinzip die Erfüllung einer wichtigen Vorgabe, dass es wirklich zukunftsfähige Ausrichtung dieser Prozesse ist. Also nicht jeder macht bei sich irgendwas und gibt es dann weiter zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern wir können es dann an einer Stelle zentral ablaufen lassen, was natürlich die Prozesse verschlankt, vereinheitlicht. Nicht jeder muss wirklich die ganzen Technologien, Routinen, IT-Aufwendungen bei sich vorhalten. Also das wäre eine zentrale Prozessengine, was wir hätten. Und wir können die Daten wirklich zusammenführen und dann in relativ kurzer Zeit auch abrechnen und das Ganze eben wirklich auch zukunftsgerichtet. Also ich möchte jetzt nicht eine Lösung haben, die 1-2 Jahre wieder hält, sondern eben über mehrere Jahre, dass eben nicht gleich wieder nachgesteuert werden soll. Und da ist es hilfreich, neue Technologien einzusetzen, wie Datenökosysteme.
Wenn ich da noch ergänzen darf, also die zentrale Prozessengine, die wir aktuell prototypenhaft vertesten, würde halt genau darauf auch einzahlen. Also was ich anfangs auch gesagt hatte, dass die Daten dezentral verbleiben bei den Dateneigentümern, aber die Prozesse bzw. die Orchestrierung zentral hinterlegt ist und die jeweiligen Teilnehmer dann sozusagen immer antriggert. Schicke folgende standardisiert definierte Daten an den jeweiligen Teilnehmer weiter. Und wenn du das erledigt hast, gib mir quasi eine Rückmeldung, ob man damit quasi ganze energiewirtschaftliche Prozesse abbilden könnte und durch diese Definition der Prozesse, die dann zentral wären, auch die Unternehmen entlasten könnte. Weil letztendlich sind es standardisierte Prozesse. Jeder muss sie umsetzen. Jeder Sie sind aber nicht mehrwertstiftend in den Unternehmen selbst. Jeder macht dann vielleicht nochmal teilweise eine kleine Änderung in der Prozessimplementierung, sodass es dann wieder zu Clearing-Aufwänden kommt. Und all das würden wir quasi wegnehmen, wenn wir eine zentrale Orchestrierung hätten und die Daten trotzdem nicht rausgegeben werden müssten. Und genau das versuchen wir halt jetzt mal zu vertesten mit einer prototypenhaften Umsetzung. Wir nennen sie mal bisher Light. Aber es würde genau darum gehen, die Daten einzusammeln mit einem Pull-Verfahren in Near Real-Time, also sehr, sehr zeitnah, dass sie dann aggregiert werden und dass sie dann auch wieder automatisiert bereitgestellt werden können für den jeweiligen Empfänger, der diese Daten bekommen würde. Und genau das zählt dann auch wieder auf unseren ersten Use-Case mit ein, weil in der Bilanzkreis Bewirtschaftungsgüte würde es auch genau darum gehen, diese Aggregation halt möglichst schnell und automatisiert ablaufen lassen zu können, um dann halt nicht, wie Steffen gesagt hat, die Daten erst nach einem Monat zu haben, sondern dadurch, dass es dann alles automatisiert hinterlegt wäre innerhalb der Viertelstunde.
Jetzt haben wir sehr viel über die Energiewirtschaft gesprochen. Klimaschutz muss aber auch in den anderen Sektoren stattfinden, zum Beispiel im Verkehrssektor. Vernetzt ihr euch auch mit den Sektoren, Steffen?
Wir sind im Gespräch mit diesen Sektoren. Also, was wir heute mehr merken, in allen Sektoren entstehen Datenökosysteme. Wichtig ist, wir setzen auf die gleiche Gaia-X-Technologie, so dass die verschiedenen Ökosysteme miteinander vernetzt werden können, weil, wie Christian, du gerade gesagt hast, auch die anderen Sektoren spielen eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Aber ich sehe eben auch, wie kann man das Netz besser elektrifizieren, Elektrizität besser durchdringen. Das heißt, wir müssen in die Sektoren Wärme gucken, mit Wärmepumpen und so weiter. Großer Markt, der entsteht. Wir kommen weg von allen Verbrennungsanlagen auf Basis von Öl und Gas. Gassektor. Da sehe ich nicht die alten Technologien, da sehe ich Wasserstoffproduktion über Elektrolyseur. Aber eben ganz wichtiger Punkt ist der Mobilitätssektor, immer mehr Elektrofahrzeuge. Und da sehe ich vor allen Dingen sehr große Synergien. Die Fahrzeuge möchten auf der einen Seite günstig Strom beziehen, auf der anderen Seite wir Netzbetreiber möchten weiterhin unser Netz sicher betreiben können. Das heißt also, hier muss ein intelligentes Lademanagement kommen. Also nicht, dass alle 18 Uhr kommen nach Hause, die Fahrzeuge geladen werden, sondern dass wirklich geguckt wird, dass sie nacheinander geladen werden können oder vielleicht auch mal verstärkt geladen werden können. Bei hoher Sonneneinstrahlung, bei hoher Windeinspeisung im Norden, dass man da wirklich ein intelligentes Lademanagement hat. Aber es muss so sein, dass die Ökosysteme miteinander kommunizieren können. Nicht, dass sich jeder in verschiedenen Ökosystemen anmelden muss, sondern die Ökosysteme müssen untereinander kommunizieren können. Gucken wir bei den Fahrzeugen. Es wird viele Fahrzeuge heute schon geben, zwar nur im Testbetrieb, mit bidirektionalen Laden. Sie könnten dann auch zu bestimmten Zeiten Energie wieder ins Netz zurückspeisen und könnten da die Netzstabilität helfen. Und bei diesem Gedanke sind wir jetzt auch schon mit verschiedenen Stakeholdern im Gespräch, dass man das wirklich mal testen muss und soll. Wir werden es auch. Sei es jetzt von der Automobilseite, wo das Bedürfnis besteht, aber eben auch von der Politik, die sagen, wir haben viel Geld in Ökosysteme investiert und jetzt zeigt mal bitte, dass es auch sektorenübergreifend funktioniert. Und da werden wir als nächstes unser Augenmerk drauf legen und da sehe ich auch Catena X, aber eben auch Manufacturing X von der Industrieseite, mit denen man zusammenarbeiten wird. Wir sind auch im großen Konsortium drin von Manufacturing X. Da ist zumindest sichergestellt, dass wir auf die gleiche Technologie setzen und in den verschiedenen Working Groups bereiten wir auch gerade vor, wie da ein Data Exchange, also der Datenaustausch, sichergestellt werden kann.
Genau, die Sektorkopplung ist aus technischer Perspektive auch sehr, sehr spannend. Für die Ladeinfrastruktur gibt es quasi aktuell schon Standards, beispielsweise das OCPP, Open Charging Point Protocol, mit dem Daten ausgetauscht werden und das quasi schon eine eigene Infrastruktur auch zum Datenaustausch hat, die es aktuell schon gibt. Und auch hier wäre ganz spannend, quasi wie wir das sinnvoll ineinander integrieren können, halt eben nicht, dass wir dann wieder neue Silos haben, dass nur die Ladedaten in diesem OCPP-Netzwerk zum Beispiel wären und dann alle anderen Energiedaten oder laderelevanten E-Mobilitätsdaten in einem Energiedatenraum, sondern dass beide Systeme, wie sie aktuell schon existieren, dann auch miteinander sprechen können und quasi Daten untereinander austauschen können.
Vielen Dank, Linda. Vielen Dank, Steffen. Ich verstehe, ihr geht aus der Energiewirtschaft heraus. Ihr vernetzt euch mit anderen Sektoren. Das klingt erstmal sehr einleuchtend. Vielen Dank für diese Darstellung. Jetzt ist es so, dass 2026 das Forschungsprojekt endet. Wie soll es denn danach weitergehen, Steffen?
Es wird weitergehen. Es muss weitergehen. Ich hatte am Anfang ausgeführt, wir brauchen neue Technologien für den sicheren Datenaustausch in der Zukunft, immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit verarbeiten zu können, aber eben auch teilen zu können. Das heißt, wir werden nicht forschen, was dann in der Schublade verschwindet, sondern wir möchten zeitnah in die Skalierung übergehen. Wir haben gesehen, Konsultationsverfahren der Bundesnetzagentur, die sagen, setzt auf neue Technologien, macht eine zentrale Prozessierung, Prozesse müssen zentral ablaufen, nicht mehr dezentral, aber die Datenhaltung soll weiterhin dezentral sein. Wer die Daten erhebt, bleibt auch weiterhin Eigentümer der entsprechenden Daten. Wir möchten Energy Data X zeitnah in die Praxis überführen. Dafür sind wir auch mit verschiedenen Stakeholdern schon im Gespräch, sei es vom Datenschutz, sei es von der Regulierung, aber sei es auch vom Gesetzgeber, wo verschiedene Gespräche geführt werden müssen. Reicht der gesetzliche Rahmen aus? Wie wird sichergestellt der Umgang mit kundenbezogenen Daten, mit kritischer Infrastruktur? Aber eben auch, dass wir relativ schnell das in die Praxis überführen können. Das heißt auch, ein Datenökosystem fliegt nur in der Energiewirtschaft, wenn wirklich alle Partner teilnehmen und nicht eine kleine Gruppe sagt, ach nee, wollen wir nicht, und dann im eigenen Kämmerlein was anderes machen. Also hier ist es ganz wichtig, dass alle an dem Datenökosystem teilnehmen, dann natürlich auch an den Vorteilen partizipieren. Und das muss eben umgesetzt werden. Auch mit den Verbänden müssen die entsprechenden Gespräche geführt werden. Und das ganze Projekt, derzeit ein Forschungsprojekt, wir werden es prototypisch fertig haben, muss natürlich dann hochskaliert werden, dass es für 900 Netzbetreiber funktioniert. Aber für mich ist es nicht nur die regulierten Unternehmen, sondern auch Kraftwerksbetreiber, die nicht regulierten Rollen, Vertriebe, Händler, Aggregatoren davon partizipieren können.
Das klingt für mich sehr herausfordernd, schon im Forschungsprojekt den Realbetrieb im Fokus zu haben. Steffen, was wünschst du dir denn von den Akteuren aus der Energiewirtschaft, damit das Wirklichkeit wird?
Dass alle so begeistert sind wie ich von einem Datenökosystem? Nein, was natürlich wirklich wichtig ist, ein Datenökosystem lebt von den Use Cases, von den Business Cases, und ich würde gerne alle einladen, die uns mit voranbringen wollen, dass sie sagen, ich habe einen super Use Case, ihr habt das Datenökosystem, ich möchte einen Use Case einbringen, habe eine Idee, wie es funktionieren wollen, ich möchte eure Services nutzen, die ihr da habt, und ich möchte First Runner sein, bei diesem Datenökosystem das wirklich zum Laufen zu bringen. Man hat ja auch Vorteile auf der anderen Seite, und da würde ich mir wünschen, dass viele oder einige zumindest auf uns zukommen, sagen, ich würde gerne mit starten. Wir werden in der Beta-Version im September ein nahezu voll funktionsfähiges Datenökosystem haben, eine Testumgebung. Und da sind wir offen für weitere Use Cases, für weitere Partner, die entsprechende Use Cases einbringen wollen und sich fit machen möchten für die Zukunft.
Das ist also eine Einladung an weitere Partner, sich in das Projekt zu integrieren. Ich habe leider keinen Use Case. Ich würde ihn sonst sofort einbringen. Unsere Gesprächszeit neigt sich leider dem Ende zu. Vielleicht noch eine letzte Frage, Linda und Steffen. Was werdet ihr euch auf der eWorld noch angucken heute?
Genau, also ich finde die Fachvorträge hier sehr, sehr spannend. Ich war gerade in einem, wo es über die Anbindung der baltischen Staaten ans europäische Netz ging, was letztes Wochenende erfolgt ist. Und es gibt noch andere, zu denen ich auf jeden Fall auch mitgehe.
Für mich ist es spannend. Ich habe viele Partner, die ich nur als Webkurs, also Videokonferenzen kannte, hier in Riel getroffen. Ich habe dann noch ein kleines Arbeitstreffen, wo wirklich von einem anderen Projekt, aber wo wir uns wirklich mal physisch treffen, nur für ein paar Minuten, aber eben wirklich mal die Hand schütteln können, tief in die Augen schauen können als echte Person. Und das finde ich sehr spannend in der heutigen Zeit, wo vieles virtuell ist und nur noch über ein Screen funktioniert.
Da hast du einen guten Punkt getroffen, Steffen. Ich finde es auch wunderbar, dass wir uns hier getroffen haben. Ich bedanke mich bei euch für das spannende Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg für die kommenden anderthalb Jahre im Forschungsprojekt und darüber hinaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn Sie unseren Talk spannend fanden. Vertiefende Informationen zum Projekt Energy Data X finden Sie im Internet unter www.energydata-x.eu oder auf dem Energy Data X LinkedIn-Kanal. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage bis bald.
Dankeschön.
Bis bald. Ciao.